Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
Herzlich willkommen beim Podcast Einfach unterrichten vom Friedrich Verlag. In jeder Folge bringen wir den neuesten Stand der Fachdidaktik in 5 Thesen auf den Punkt. Und heute geht es um Fortpflanzung im Tierreich. Mein Name ist Christian und ich habe die Ehre, mit den Menschen hinter den Unterrichtsideen des Friedrich Verlags sprechen zu dürfen. Heute ist mein Gast Thomas Gerl. Thomas ist Chemie- und Biolehrer am Chiemsee. Das hört man vielleicht auch gleich beim Akzent, ganz leicht, aber unfassbar charmant. 2014 hat er den Deutschen Lehrerpreis gewonnen und ist ein Fan der Outdoor-Biologie, hat er mir verraten. Also eher, was kann das Tier oder die Pflanze, statt aus welchen Molekülen besteht es. Außerdem ist er natürlich Herausgeber beim Friedrich Verlag und hat gerade bei Biologie 5 bis 10 eine Ausgabe zum Thema Fortpflanzung im Tierreich veröffentlicht. Wir sprechen also darüber, wie man dieses Thema sinnvoll im eigenen Unterricht thematisieren kann und was es dabei zu beachten gilt. Thomas, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich, dass ich auch dabei sein darf.
Was würdest du denn von dir selbst erzählen, was ich jetzt hier unterschlagen habe?
Ja, ich glaube, die Vorstellung war schon ziemlich gut, auch ziemlich schmeichelhaft. Ich würde vielleicht noch ergänzen, also ich bin ja Fan der Outdoor-Biologie und habe auch so ein bisschen Missionsdrang. Ich möchte es gerne an die Kinder weitergeben und deswegen haben wir das BISA-Projekt erfunden. BISA steht für Biodiversität im Schulalltag und da gibt es eine Homepage www.bisa100.de und da kann man dann üben und Tiere und Pflanzen der Heimat kennenlernen.
Großartig, dann können wir jetzt den theoretischen Überbau so ein bisschen bauen, damit man das auch versteht, was dann da passiert. Ich vermute, ob sexuell oder asexuell, ob das mit Balz oder mit Überfall passiert im Tierreich, ob das mehrfach oder einmalig passiert, die Fortpflanzung lässt uns da immer wieder staunen. Und darum soll es ja jetzt gehen in dieser Folge. Ich selbst habe bei der Vorbereitung der Folge an meine Erfahrungen zu Tieren gedacht. Wir haben eine Katze zu Hause und hatten viele Katzen zu Hause. Ich habe damals irgendwann erfahren, dass es homosexuelle Pinguine gibt. Und da ist mir wirklich die Kinnlade runtergeklappt, weil ich nicht dachte, dass das ein Thema ist. Und ich glaube, das ist eine schöne Beschreibung von dem, was möglich ist, wenn man sich diesem Thema widmet, nämlich, dass man mit alten Glaubenssätzen aufbrechen kann. Bevor wir jetzt hier gleich einsteigen in diese Thesen, will ich sie nochmal kurz benennen, damit ihr als liebe Hörer und Hörerinnen einen Überblick habt, worum es jetzt eigentlich geht. Und wir werden uns dann auf die erste der 5 vertiefen. Wenn man sich dieses Thema angucken möchte, dann kann man es in 5 Punkten machen. Die erste These dazu ist, dass es ganz wichtig ist, den Schülerinnen und Schülern zu zeigen, dass sich Biodiversität auch in vielfältiger Fortpflanzungsverhalten der Tiere widerspiegeln kann. Dann zweitens deutlich machen, dass geschlechtliche Vermehrung Variabilität schafft und somit notwendige Voraussetzungen für evolutionäre Prozesse ist. Der dritte Punkt ist, dass es notwendig ist, die Schülerinnen und Schüler für die Gefahr zu sensibilisieren, tierisches Verhalten aus menschlicher Sicht zu interpretieren. Viertens wäre es notwendig, Beispiele aus dem Tierreich zu nutzen, um den Schülerinnen und Schülern sensible gesellschaftliche Themen, wie eben diese Homosexualität von den Pinguinen zum Beispiel, und Zwittrigkeit näher zu bringen. Und fünftens ist vermutlich auch auf andere Wissenschaften übertragbar, aber gerade hier auch relevant, nämlich, dass man den Lernenden mitteilen darf, dass Wissenschaft ein Prozess ist und bei all den Gewissheiten sich auch neue Erkenntnisse mal unterschummeln dürfen und das auch ganz normal ist, dass es halt ein lebendiger Prozess ist. Und wir werden uns jetzt vor allen Dingen um das Thema Biodiversität kümmern und vielfältige Fortpflanzungsverhalten mal unter die Lupe nehmen. Thomas, vielfältige Fortpflanzungsverhalten. Mach mal eine Aussage dazu. Was hat's damit auf sich?
Ja, also ich meine, Fortpflanzungsverhalten ist natürlich immer spannend, ne? Also rein vom Menschen weggedacht ist auch bei Menschen spannend. Aber wenn man ins Tierreich guckt, dann kommt einem das menschliche Fortpflanzungsverhalten also extrem langweilig, möchte ich sagen, vor. Ja? Also wir sind nicht sehr besonders variabel. Wir sind eigentlich im Vergleich zu Eichhörnchen, die Keuschheitsgürtel haben, zu Stockenten, die mit Korkenzieherpenissen verhindern, dass andere Männchen ihre Weibchen begatten und. Das sind wir eigentlich vergleichsweise langweilig dagegen, finde ich.
Keuschheitsgürtel beim Eichhörnchen?
Mhm.
Entschuldige meine bäuerliche Art gerade, aber echt jetzt?
Ja, genau. Also ich meine, das gibt's öfters. Ich meine, wenn so ein Tier sich fortpflanzt, dann muss man natürlich gucken aus männlicher Sicht, dass nicht ein anderes Männchen das Weibchen begattet. Und bei Eichhörnchen zum Beispiel so, dass die eine Substanz in die Scheide, also von dem weiblichen Tier abgeben, dass die dann verstopft und praktischer Keuschheitsgürtel eigentlich ist.
Wie wird es dann wieder gelöst?
Ja, das wird gar nicht gelöst. Das bleibt dann so lange, also da, bis eben die Weibchen nicht mehr in ihrem, sozusagen in ihrer fruchtbaren Phase sind. Und mein Gott, dann ist ja die Befruchtung hoffentlich der Eizellen schon erfolgt. Und dann, ja, dann entwickeln sie das. Aber das geht da noch weiter. Also es gibt sowas wie, also Geschlechtsunterschiede. Das ist ja klar. Männer und Frauen sehen unterschiedlich aus. Aber menschliche Männer und menschliche Frauen sehen eigentlich nur ein bisschen unterschiedlich aus. Es gibt, Tiere, wo es sozusagen in Zwergmännchen gibt, die irgendwie nur ein Tausendstel so groß sind wie die Weibchen. Bei Anglerfischen verschmelzen die mit dem Weibchen und die Pfaue und die Weibchen, die Pfauenhähne und die Pfauenhennen total unterschiedlich. Die Männer tragen so ein schweres Rad hinter sich her. All das ist eigentlich so im Lauf der Evolution entstanden. Nicht einmal die Geschlechter sind irgendwie festgelegt. Also wir haben auch einen Unterrichtsbeitrag dabei, wo man sehen kann, dass anders als bei uns Menschen, wir haben ja XX- bzw. XY-Chromosomen, bei Schildkröten kommt es auf die Temperatur an, wo die ausgebrütet werden, ob die Männchen oder Weibchen sind. Und wenn man diese Reihe da durchspielt, dann, wow, dann ist einfach die Tierwelt schon richtig, richtig variabel und wir kommen mit unserem Sexualverhalten ein bisschen langweilig daher.
Jetzt kann man ja auch sagen, na gut, wir sind ja nicht ganz so langweilig, wir haben ja auch Homosexualität als einen Aspekt der Fortpflanzung, der hoffentlich allzu bald kein Tabuthema mehr ist in unserer Gesellschaft, was es auch bei Tieren gibt. Das war für mich zumindest ein Punkt, wo ich wirklich gestaunt habe. Weil, gut, ich muss gestehen, ich habe Biologie in der 10. Klasse abgewählt. Ich musste, weil ich durfte
nicht, gut,
nicht alle Naturwissenschaften nehmen. Ja, ich weiß, Chemie und Physik waren meine Fächer in der Schule. Aber inwiefern ist es eine Funktion in der Fortpflanzung im Tierreich, Homosexualität? Weil in meiner Welt dient es jetzt nicht wirklich der Arterhaltung oder dem, aber es scheint eine Funktion zu haben.
Ja, also zunächst einmal, Darwin-mäßig klingt es jetzt ganz komisch, weil man muss ja die eigenen Gene in die nächste Generation bringen. Und ich meine, wenn homosexuelle Trauerschwäne, das ist übrigens am häufigsten, wenn die jetzt sozusagen sich miteinander paaren, dann erzeugen die natürlich logischerweise keine Kinder. Aber, und jetzt kommt wieder der Clou an der Sache, homosexuelle Trauerschwäne oder auch Pinguine können Kinder, Küken, adoptieren. Und dann haben die sogar einen größeren Erfolg als die heterosexuellen Pärchen, weil die zwei Erpel, also die zwei Männchen, männlichen Vögel, so ein kleines Stück weit größer sind und ein größeres Territorium verteidigen können und damit dem adoptierten Nachwuchs mehr Kinder bringen können und. Aber wie gesagt, das ist total krass, was die Tierwelt zu bieten hat, auch in puncto Homosexualität, weil die Trauerschwäne, die können wechseln. Also die sind in einem Jahr gewissermaßen homosexuell, finden einen männlichen Partner, nächstes Jahr einen weiblichen Partner, ganz normal, und dann wieder zurück. Also das ist kunterbunt. Sehr regenbogenmäßig.
Ich meine, es ist die Steilvorlage dafür, das auf unsere eigene sexuelle Wahrnehmung zu beziehen. Oder wie wir damit umgehen, weil das Thema ist vermutlich zur aktuellen Zeit längst, längst in aller Munde, dass es halt nicht mehr diese klassische Rollenverteilung gibt, sondern dass dieses Tabuthema halt enttabuisiert wird.
Ja, genau. Also da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, dass man nicht, das ist ja auch die dritte These, dass man jetzt nicht zu sehr von den Tieren auf die Menschen schließt. Das ist in der Verhaltensbiologie immer schwierig. Und jetzt gerade bei so sensiblen Themen natürlich ganz besonders. Aber es gibt's halt auch in der Tierwelt, dass es sozusagen gleichgeschlechtliche Partnerschaften gibt. Es gibt sogar sowas wie Transsexualität, sogar bei einheimischen Vögeln. Also es gibt nämlich Kampfläufer. Da haben wir auch eine Karte dazu geschrieben, für die es interessiert. Die Kampfläufer, die können entweder aussehen wie Männchen mit sehr viel Kragen oder es gibt männliche Kampfläufer, die sehen aus wie Weibchen. Und die würden jetzt praktisch sozusagen von den Weibchen auch als Partner akzeptiert und von den konkurrierenden Männchen, wo als so große Federkronen haben und sich gegenseitig bekämpfen, quasi in Ruhe gelassen. die werden jetzt nicht von den Balzplätzen vertrieben und deswegen können sich die Kampfläufermännchen, die wie Weibchen aussehen, mit den Weibchen auch paaren, weil die eben nicht vertrieben werden. Die werden sozusagen übersehen, in Anführungszeichen, von den Alpha, also von den Balzen, den Hähnen und der Kampfarena. Und deswegen, also wie gesagt, im Tierreich, ich traue mich nicht. Alles, was man sich vorstellen kann, wird es irgendwo geben, wenn man lang genug sucht.
Umso spannender ist für mich die Frage, wie kann man denn dieses große Thema geschickt, elegant irgendwie in den Unterricht einbauen oder einführen? Gibt es da irgendwelche geheimen Tricks, die du vielleicht verraten kannst? Oder?
Also der große Vorteil bei diesem ganzen Fortpflanzungsverhalten ist, da ist die Lehrer würden jetzt sagen, die intrinsische Motivation, also das, wo sie selber Lust drauf haben, die Schülerinnen und Schüler einfach per se hoch. Weil in allen Jahrgangsstufen, also ich würde jetzt einmal sagen, von Pubertät bis ich 99 Jahre bin, unterhalte ich mich wahnsinnig gern, was es so geben könnte an Sexualverhalten. Und das ist bei Schülern ehrlich gesagt nicht anders. Das ist viel schwieriger, wenn ich denen, keine Ahnung, irgendwie Photosynthese oder sowas beibringen will. Das liegt ihnen ferner, wie wenn man halt drüber reden kann, dass es homosexuelle Trauerschwäne gibt. Also das ist einfach von der intrinsischen Motivation her einfach ein aufgelegtes Thema, wo viele Lehrkräfte dann auch mal, sagen wir mal, die etwas schwierigeren oder motivationsmäßig nicht ganz so weit oben angesetzten Themen überbrücken können. Und ich denke einfach, man muss ja den Schülern einfach, es gibt einfach Themen, die sind für die Spannenden, da gibt es weniger Spannende und ich muss halt ein bisschen abwechseln und Fortpflanzung ist sicher was, wo von Haus aus eher Spannendes.
Gerade wenn man im Hinterkopf hat, dass der Testosteronspiegel bei Männern in der Pubertät dann doch am größten ist und damit auch die entsprechenden biologischen Triebe. Gibt es denn irgendwelche Fallstricke, auf die man aufpassen sollte, wenn man dieses Thema irgendwie in den Unterricht einbaut?
Also ich finde, ein großer Fallstrick ist jetzt das, was wir schon mal ganz kurz angesprochen haben, dass man zu sehr vom Menschen her wegdenkt. Also ich nehme mal ein Beispiel. Es gibt, das ist auch in dem neuen Heft beschrieben, es gibt Fortpflanzungsstrategien unter Bettwanzen zum Beispiel. Die ist jetzt aus menschlicher Sicht, kann man da einfach nur mit dem Kopf schütteln und sagen, um Gottes Willen, Vergewaltigung hoch drei. Ja, da die männlichen Bettwanzen, die haben ein Begattungsorgan, und umgehen jetzt quasi sogar die weibliche Geschlechtsöffnung und bohren ihnen das Geschlechtsorgan also in den Bauch rein und entlassen die Spermien. Und das ist natürlich, also wenn man das jetzt aus menschlicher Sicht, wenn ich das unterrichten würde oder wenn ich das unterrichte und meine Kinder das hören, dann denken die natürlich erst einmal für sich selber, wie das jetzt für ihre eigene Sexualität wäre. Und da ist es natürlich, ja, also unvorstellbar, ne? Aber das ist halt jetzt der Fallstrick, dass man eben den Kindern da beibringt. Also das sind jetzt keine Menschen, ne? Das sind Bettwanzen. Und für die Bettwanzen ist das, was für uns jetzt undenkbar erscheint, halt quasi der Normalfall. Und das ist, glaube ich, finde ich, um auf deine Frage zurückzukommen, Christian, das ist für mich, glaube ich, der größte Fallstrick, zu trennen zwischen das sind die Tiere und das sind die Menschen.
Wenn du dann deine eigene Unterrichtszeit zurückdenkst, ist dir dein Beispiel vor allen Dingen im Kopf geblieben, wo du sagst, boah, das ist mir gut gelungen oder um Gottes Willen, was habe ich dafür verzapft? Bitte mach das nicht nach oder mach das nach, das wäre cool.
Also ich finde ja in meinem Unterricht oder eigentlich sollte in jedem Unterricht das Motto sein, mutig einfach unterrichten und mal was ausprobieren auch. Und wenn es scheitert, dann nicht den Kopf ins Sand stecken, sondern einfach das nächste Mal besser scheitern, sage ich jetzt mal so. Also das nicht einfach nur zu sagen, ja, ich mache jetzt nur das, was im Schulbuch steht. Also ich denke, für mich persönlich ist halt immer spannend, wenn ich da so einen neuen Inhalt mache. Also es gibt jetzt, sagen wir mal, den Standardinhalt, wo vielleicht irgendwie mit Entenvögeln oder so das durchgespielt wird. Aber ich finde es immer ganz nett, wenn ich dann irgendwie so die Gelegenheit kriege. Ich muss den jetzt selber recherchieren, deswegen gibt's ja die Friedrich-Hefte. Wenn mir da jemand irgendwie was zeigt, wie bei den Bettwanzen oder auch bei den Laubenvögeln, das finde ich auch klasse, wo eben in Südostasien Vögel so extra Häuser bauen für ihre Weibchen. Das finde ich schon irgendwie toll, wäre ich von selber jetzt nie draufgekommen. Und deswegen, ja, ist schon gut, wenn man irgendwie sich Inspiration holt von anderen und die gerne natürlich auch im Unterricht umsetzt. Das ist ja das Ziel von dem allen.
Würdest du da auch vor allen Dingen sehr exotische Tiere mal unterbringen?
Alles zu seiner Zeit. Ich persönlich, also Thomas Gerl, ich bin ein Fan der einheimischen Tierwelt. Also ich versuche möglichst alle diese Phänomene immer mit einheimischen Tieren zu machen, weil mein Credo so ein kleines bisschen ist, dass man eben so diese einheimischen Arten auch kennenlernen sollte. Also mein Geschlechtsdimorphismus zum Beispiel kann ich jetzt mit dem Pfau machen, ist klar, aber ich kann es ehrlich gesagt auch mit der Stockente machen, die sehen auch total unterschiedlich aus und dann hat man eben ein heimisches Tier. Aber ich kann auch total verstehen, wenn man eben auf so exotischere Arten geht, weil die, weil so ein Laubenvogel, ich meine, sowas gibt's halt einfach bei uns in der einheimischen Tierwelt nicht. Deswegen ist es schon auch cool, wenn man so ganz besonders tolle Beispiele von Fremden hat. Deswegen habe ich da eigentlich fast keine Meinung. Ich würde, wenn es irgendwie geht, immer auf Einheimische setzen. Also ich als Thomas Gerl, aber ich finde schon auch, dass die fremdländischen, exotischen Arten einfach ihren Reiz haben.
Bevor du jetzt gleich das Abschlusswort hast, würde ich mich noch freuen, falls es sowas gibt, ob du eine der überraschendsten Erkenntnisse vielleicht, die die Wissenschaft gemacht hat in diesem Bereich, mal kurz benennen könntest oder irgendwas, was dir vor allen Dingen überraschend aufgefallen ist, wenn du jetzt nicht die aktuelle Wissenschaft im Hinterkopf hast.
Also zunächst mal ist man ja als Lehrkraft irgendwie auch so ein studierter Mensch und hat ja so ein bisschen Wissenschaft mitgekriegt. Und dann weiß man ja, dass sich Wissenschaft irgendwie schnell ändert. Und was heißt schnell? Aber die neue Erkenntnis ist der Feind der alten Erkenntnis. Und das ist halt einfach so. Und bei dieser geschlechtlichen Fortpflanzung oder überhaupt bei der Fortpflanzung gibt es eben durch die genetischen Methoden, die halt im Ende des 20. Jahrhunderts aufgekommen sind, ganz viele einfach neue Erkenntnisse. Und also für mich persönlich, also nicht nur, weil ich den Artikel dazu geschrieben habe, sondern ich fand total spannend, dass die Geschlechter nicht so genetisch festgelegt sein müssen, sondern dass das einfach auf Umweltbedingungen ankommt. Und je nachdem, wie das Wetter ist, kommen mal mehr Männchen oder mal mehr Weibchen raus. Das finde ich schon irgendwie krass. Und das finde ich auch tolle Experimente, wie die da gemacht haben. Kann man in der Schule nicht nachmachen, aber an einheimischen Tieren, ja, also an der europäischen Sumpfschildkröte, die sehr selten ist, kann man diese Erkenntnisse nutzen. Und halt, man braucht eigentlich mehr Weibchen. Das wäre gut, wenn man mehr Weibchen hätte. Und dann kann man eben die Eier, die natürlicherweise gelegt werden, sammeln und unter den Bedingungen halt ausbrüten, dass ich halt besonders viele Weibchen kriege, die dann wieder ausgewildert werden. Und das finde ich schon klasse. Und da haben wir auch einen Beitrag dazu geschrieben, wie das wissenschaftlich vor sich geht, um den Kindern halt auch diesen Erkenntnisprozess ein bisschen zu zeigen. Das finde ich gut.
Gekauft. Wenn ich dir jetzt diese schwierige Frage stelle, wenn es nur eine Sache gäbe, die der Hörer oder die Hörerin hier aus dieser Folge mitnehmen könnte, vor allen Dingen vielleicht auch, was praktisch umsetzbar ist, so ein Bonbon vielleicht, was würdest du denn dann sagen?
Also ein Bonbon der Folge oder was ich glaube ich mitnehmen würde, ist erstens bei der Fortpflanzung im Tierreich gibt's mehr, als man erwarten würde, ja. Nicht immer nur beim Standard bleiben und neugierig sein, was es da alles gibt, weil die Kinder sind auch neugierig. Man kommt von selber relativ schwer drauf, weil man halt viel recherchieren muss, deswegen kauft das Heft vom Friedrich Verlag. Ja, das ist jetzt Werbung, aber das, also ich denke schon, jetzt mal unabhängig vom Friedrich Verlag, dass man nicht immer alles selber rausfinden muss und so ein kleines bisschen auf Vertrauen kann, was andere machen. Man hat als Lehrer tatsächlich eh viel zu tun und dann ist, glaube ich, nicht schlecht, wenn man so guckt, was andere so machen und dann für seinen Unterricht anpasst. Und dann haben die Kinder was davon und man selber hat vielleicht auch was davon. Und kommt zum Naturbeobachten mal wieder.
Dankeschön, ein wunderbares Schlusswort. Thomas, dankeschön, dass du da warst.
Ich freue mich, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank.
Das war Einfach unterrichten. Der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.